Schätzfrage. Wie groß ist der Anteil an weiblichen Prädocs, Postdocs und Professorinnen im Jahre 2018-19 an der Wirtschaftsuniversität Wien?
Wow. Alles, also Prädocs, Postdocs und Professorinnen oder einzeln?
Also ich hätte gern drei Zahlen von euch. Ich hätte gern was Repräsentativeres gefunden als die Wirtschaftsuniversität Wien, aber das war am einfachsten zu finden.
Ich werde einfach vorpreschen und sagen, es sind 45% Prädocs,
ja.
Es sind 25% Postdocs und es sind 12% Assistant Profs oder Professoren.
Mhm. Bei 45% stimme ich, muss ich drunter drüber sein? Nee, oder? Da stimme ich dazu. Da hält sich ziemlich die Waage, würde ich sagen. Bei den Postdocs nehme ich 50.
Okay.
Und bei den Professoren nehme ich 70. 30, vielleicht sogar höher, 80, 20. Aber ich gehe 75.
Aber 75. Männeranteil.
Ja, Männeranteil. Okay.
Gut, dann werde ich das am Ende auflösen. Ich habe übrigens dazu gelernt, ich habe mir die Antworten aufgeschrieben, die ihr gegeben habt.
Oh, voll gut. Das ist Premiere hier im Podcast.
Also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject. Heute senden wir aus dem Lesesaal der über 150 Jahre alten Wien-Bibliothek im ehrwürdigen Rathaus, unserem neuen provisorischen Tonstudio. Ihr habt es jetzt schon bei der Chatsfrage gehört, eine unbekannte Stimme bisher. Wir haben nämlich zu Gast Dr. Katrin Reinsberger. Außerdem im Studio Sascha und das Soffal. Und gemeinsam werfen wir einen Blick heute in die Zukunft, denn es geht um das Leben nach dem PhD. Seid gespannt. Ja, also nochmal willkommen im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, liebe Katrin.
Danke für die Einladung.
Magst du dich ganz kurz vorstellen? Also wer bist du, was machst du gerade und was hast du noch alles vor?
Ganz gern. Ganz gern auch nicht so förmlich Dr. Katrin Reinsberger, sondern gern Katrin von meiner Seite.
Aha, und aber im Büro ist es, läuft es anders.
Ach echt? Ja. Sag ich da immer. zu meiner Person. Ich habe im Bachelor und im Master VWL studiert an der Uni Graz. Und bin dann danach eigentlich, wie ganz, ganz viele Studis danach, nach dem Master wollte ich unbedingt ins Arbeitsleben mich stürzen, habe das auch gemacht, 1,5 Jahre, teilweise in der Privatwirtschaft und teilweise dann schon in der außeruniversitären Forschung. Habe dann die Forschungsluft schon geschnuppert und gemerkt, das gefällt mir irgendwie und dann mit einem PhD angeschlossen, auch an der Uni Graz, im Bereich Innovations- und Technologiemanagement. Und danach meine Stelle an der WU angetreten und bin derzeit Berufsbezeichnung Universitätsassistentin Postdoc, also noch ein Doktorat, sehr knackig, sehr deutsche Bezeichnung. Genau, und jetzt seit 4 Jahren dort und forsche und lehre an der WU. Mhm. Und vielleicht sage ich es gleich. Und mein Weg geht natürlich noch weiter. Ab Herbst starte ich weiter. Also ich möchte den beruflichen Weg der Akademie weiterverfolgen und gehe als Assistant Prof Tenure Track. Das ist jetzt viel rumgeschmeißen.
Für die immer knackiger.
Genau, mit Keywords. An die Stockholm School of Economics, auch in dem Bereich Innovation, Technologie und Entrepreneurship.
Mhm. Danke für die Vorstellung. Würdest du sagen, dass dein Lebenslauf so der klassische Weg ist, wenn man Akademia wählt?
Nee, gar nicht, würde ich sagen. Also es war auch nie mein Berufswunsch, Professorin zu werden. Ich finde es auch relativ, wenn man das sagen darf, jetzt unsexy, wenn man sagt, und was bist du vom
Kommt
Beruf?
Kommt drauf an, wenn man fragt, aber...
Naja, aber es ist so, wenn man jemanden kennenlernt, und was bist du vom Beruf? Meistens sagt man, nur, bin an der Uni, ah, du studierst noch.
Ja.
Nee, ich arbeite schon an der Uni. Also es ist schwer zu erklären. Und ich würde sagen, mein Berufsweg hat sich viel ergeben aus einfach aus Möglichkeiten, die sich mir aufgemacht haben, aus Interessen, denen ich ab sie nachgeben habe. Also eigentlich recht schön, denen ich nachgeben habe können, sozusagen. Und ich bin aber auch ganz klassisch, ich habe zum Beispiel kein Gymnasium gemacht, klassisch Abi, sondern eine berufsbildende Schule, weil ich total der praktische Typ war, viel mit den Händen machen wollte und meine Schwester gesehen habe, die Jus studiert hat, ganz sehr klassisch. Das war interessant, aber hat mich damals nicht gereizt. Nach der Matura habe ich mir dann gedacht, ach, studieren wäre vielleicht doch etwas für mich, würde ich gerne ausprobieren. Und habe mich relativ spontan inskribiert vor der Zeit, so im Sommer für den Herbst, und geschaut, was gibt's an Studien, was sind Studien, die jemanden breit ausbilden. Weil meine bisschen Panik damals war, wenn ich etwas studiere, es hat mir zum Beispiel Molekularbiologie war etwas, das hat mich total interessiert. Habe ich maturiert. und da habe ich aber irgendwie gemerkt, Physik, Chemie waren jetzt nicht meine Steckenpferde, deswegen ist das dann doch wieder ein bisschen weggefallen. Aber dann habe ich die Ausbildung, wo ich später beruflich einfach richtig viel damit machen kann. Und bin dann noch am Jahr geschwenkt, habe sehr viel mitnehmen können, auf Umweltsystemwissenschaften.
Okay.
Spezifisches Studium der Uni Graz. Kann man in vier Fachbereichen studieren, und ich habe es mit VWL als Schwerpunkt studiert. Heißt, du machst eigentlich ein ganz normales VWL-Studium und add-on circa 30, kann ich gar nicht mehr sagen, 60 ECTS im Umweltbereich, im Nachhaltigkeitsbereich. Und die kannst du auch so, die ECTS zusammensuchen, wie du machst nach deinen Interessen.
Aber hattest du da dann Spaß am Lernen auch?
Genau, Spaß am Lernen hatte ich immer. Ich muss sagen, ich war in der Schule eigentlich eine sehr gute Schülerin, deswegen das war für mich so, man geht den Schulweg so lange durch, bis es keine Schule mehr gibt. Aber ich habe zum Beispiel von zu Hause auch nie, ich habe den Druck nicht gekriegt, an die Uni zu gehen, so gar nicht, sondern es war immer, was immer du machen willst, du kannst etwas lernen. Wäre im Nachhinein auch sehr interessant gewesen, muss ich sagen. Also würde ich jetzt gar nicht mehr ausschließen, vielleicht etwas zu lernen. Und es hat dann ein bisschen Sinn machen angefangen, Spaß machen angefangen, und so bin ich auch ein bisschen reingewachsen in meinen ersten Job, den ich dann gekriegt habe, über meinen Masterarbeitsbetreuer, der am WIFO Forscher ist, sehr bekannter Forscher im Bereich, der Herr Dr. Stefan Schleicher, der im Bereich Energiepolitik und Innovationsmanagement ist. Und danach war ich sozusagen Werkstudentin am WIFO und habe bei Berichten mitgeschrieben, Recherchen geholfen, und habe gemerkt, das ist lustig, das gefällt mir.
Und da bist du dann praktisch dann dein PhD auch über diesen Chef reingerutscht, über den Masterbetreuer, oder war das komplett was anderes?
Nein, eigentlich nicht, weil danach hat es dann noch einmal, also das war eben so Werkstudentin, noch im letzten Jahr des Masters, wie ich dann mit dem Master fertig war. Dann habe ich mich schon entschieden, ich möchte noch einmal was anderes ausprobieren, ich möchte auch in die Privatwirtschaft gehen, habe mich dann auf ein Praktikum bei BMW in München beworben, habe dieses Praktikum, das im Bereich VWL gewesen wäre, nicht bekommen, aber ich bin angerufen worden, es würde in der Strategieabteilung eine Stelle geben, und ich könnte da auch sozusagen fixe Stelle einmal für ein Jahr haben in der Abteilung. Und habe mich darauf eingelassen. Und es ist schon ein Unterschied, in der Privatwirtschaft zu arbeiten, und da macht man auch Berichte und Recherchen, aber es ist trotzdem anders, zu forschen, universitär zu forschen oder außeruniversitär zu forschen. Das ist mir ein bisschen abgegangen, und habe mir dann überlegt, wie könnte ich vielleicht die zwei Sachen verbinden. Diesen Themenbereich, den ich jetzt da angeschnitten habe mit der Automobilindustrie, aber auch ein bisschen mein Studium nutzen und forschen. Und bei BMW hat es sehr viele Industriepromotionen gegeben, also PhDs, die bei BMW gearbeitet haben, daneben in Deutschland eine Industriepromotion gemacht haben. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht wäre das was für mich. Vielleicht ist so ein PhD das Richtige. Aber als Österreicherin ist es relativ schwierig, dann einfach an einer deutschen Uni, also einen Doktorvater in Deutschland zu finden. Du kennst natürlich niemanden, du kannst keine Cold Calls machen und sagen, würden Sie mich da nehmen, ich habe halt da ein Thema. Und habe mir gedacht, mein Alma Mater war immer gern, Uni Graz, ich gehe sozusagen, oder ich probiere dort anzufragen, ob das möglich ist. Es ist nicht möglich, weil Man kann natürlich extern promovieren, aber dann einen Vollzeitjob zu haben und Industriepromotionen mögen sie sowieso nicht so gern.
Industriepromotion, kann man das vielleicht noch?
Ja. Erklären, bedeutet, dass du ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt sozusagen, weil du einerseits natürlich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben solltest, die unabhängig ist und objektiv geschrieben ist, andererseits aber natürlich für ein Unternehmen arbeitest und eine Fragestellung bearbeitest, die das Unternehmen interessiert.
Okay, okay.
Also du auch ein bisschen zwei Seiten bedienen musst, ist oft schwierig. Und wie gesagt, die Uni Graz hat das vorher eigentlich nicht gehabt im PhD, so Kooperationen mit Partnern, mit Industriepartnern. Und dann habe ich gemerkt, der Weg wird schwierig. Habe mir dann aber gedacht, was wäre die Alternative, eine Dissertation einfach so zu machen. Als externe Promovandin ist das nicht in Frage gekommen, weil ich doch schon, ich war es gewöhnt zu verdienen, unabhängig zu sein, ist nett. Und dann habe ich dann gedacht, ach, dann noch einmal 3, 4, 5, vielleicht 6 Jahre in Studentenabhängigkeit, ich wollte auch meinen Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen, klar, ist nicht das Richtige. Und bin dann auf Ausschreibungen gestoßen zu Universitätsassistenten, Predoc. Und habe mich auf die beworben und habe die Stelle gekriegt, obwohl ich sagen muss, ich habe damals mit diesem Begriff wenig anfangen können.
Ich glaube, wir beide auch nicht.
Also. und ich habe dann versucht nachzudenken, wo waren denn diese Universitätsassistenten Pre- und Postdoc, als ich studiert habe? Wer waren denn die und was haben denn die so gemacht? So wie sich heutzutage, glaube ich, viele fragen, was tun wir den ganzen Tag an der Uni überhaupt? War es ganz gleich für mich. Dann bin ich ein bisschen drauf gekommen, das waren die, die dann oft Tutoren gehalten haben und Professoren unterstützt haben. Und genau, habe mich auf das eingelassen, bin zurück nach Graz gegangen und habe dort einen 5-Jahres-Vertrag als Universitätsassistentin Predoc gekriegt. Und mir gedacht, okay, dann geht's jetzt los. Und das Schwierigste war wahrscheinlich, und das höre ich ja heute noch von ich sage oft meinen PhDs, aber von den PhDs, die bei mir am Institut sind, natürlich das Thema zu finden. Das Thema zu finden, einzugrenzen, groß genug, um 3, 4, 5, 6 Jahre dran zu forschen und Interesse dran zu haben, aber auch spezifisch genug.
Wird das leichter? Nur so eine Frage für befreundeten Predoc.
Ja, leichter. Ich glaube, es gibt Leute, die, also ich kenne Kollegen, die haben so Eingaben für Ideen, für Paper fast minütlich.
Okay.
Kommen sie auf Ideen drauf und es gibt Leute, die sitzen wirklich und sagen, jetzt muss ich mal recherchieren und dann lese ich Literatur und dann lese ich hinten Further Research, vielleicht kriege ich da eine Idee. Ich glaube, ich bin ein bisschen eine Mischung aus dem, aber es wird schon, je mehr man liest, je mehr man sich mit Sachen beschäftigt, je mehr man die Augen aufmacht, desto mehr kommt man auf Ideen und man tut sich definitiv leichter, diese Ideen, die ja zuerst ein bisschen chaotisch und groß sind, dann runterzubrechen auf etwas, wo man sagen kann, das ist einmal eine vorläufige Forschungsfrage, der ich mir widmen kann.
Wie hast denn du dein PhD-Thema dann gefunden und würdest du das anders gemacht haben im Nachhinein?
Würde ich es anders gemacht haben? Nein, ich finde, mein Thema hat gut gepasst. Ich habe am Ende immer noch Spaß dran gehabt, also viel Spaß dran, dass ich weitermachen wollte. Gefunden habe ich es ein bisschen, und da komme ich zurück zu, was du mir vorher gefragt hast, Sophie, mit Hilfe meines Master-Arbeitsbetreuers, der sehr im Bereich Energiepolitik, erneuerbare Energien war, und ich mich dann in dieses Thema ein bisschen eingelesen habe und ich bin dann so ein bisschen Richtung Photovoltaik, Solarenergie gegangen. Also der hat mich da sicher thematisch beeinflusst. Wobei ich sagen muss, es ist sicher bei einer kumulativen Dissertation nicht leichter, würde ich sagen, aber du hast doch 3 separate Projekte, kleinere Projekte, in denen du arbeitest, die du dann zu einem großen Ganzen zusammenfasst. Also du musst dann jetzt diesen Titel, diese Frage für diese große, schwere, dicke Monographie überlegen.
Ich würde da gerne mal rein in dieses Spannungsfeld von dem Thema. Also du hast gerade gesagt, dass es auch sehr beeinflusst war von deinem Doktorvater. Und jetzt als Postdoc bist du ja auch in einer engen Verbindung auch wieder mit einem Professor. Wie funktioniert das, dass man seine eigenen thematischen Schwerpunkte durchbekommt, das aber auch irgendwie klappt, eben in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Professor. Mit dem Professor.
Ich glaube, das habe ich gemerkt in dieser Transition vom PhD zum Postdoc. Mit dem Postdoc wird man unabhängiger. Mhm. Im PhD bist du natürlich immer noch Student. Du hast einen Doktorvater, der dich betreut. Und es liegt nahe, sich natürlich am Thema zu widmen, das auch den Doktorvater interessiert und wo er Expertise hat. Weil dann läuft einfach dieser ganze Prozess leichter. Er bringt sich mehr ein und möchte das ja auch mit dir publizieren. Ich glaube, es gibt einen Mittelweg, ein Thema zu finden, wo man sagt, da kommt noch was dazu. Also der Kern sollte schon in der Institutsthematik sein und in der Expertise. Ich glaube, dann kann man seine Fühler schon ein bisschen nach außen ausstrecken. Aber ich würde davon abraten, etwas zu nehmen, thematisch, was gar nicht andockt, weil der Weg halt einfach steiniger und schwieriger ist im PhD. Und als Postdoc tut man sich da natürlich leichter, weil man, ich sage jetzt einmal, dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht hat im PhD, weil man will ja keine Dissertation am Ende haben, man braucht keine Note, sondern man will sich weiterentwickeln, man will lernen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ist es wichtig, anzudocken an den Themen des Instituts, gemeinsam Sachen zu machen, aber durchaus auch ein bisschen seine eigene Linie zu vertreten und zu sagen, das sind dann noch Gebiete, die mich interessieren, die natürlich thematisch dazu passen und die weiter zu verfolgen. Ist oft ein bisschen eine schwierige Balance. Und als ganzheitliches Ziel würde ich sagen, ist es wichtig, dass man sich ab Portfolio schafft, was schon einen thematischen Schwerpunkt hat. Also man sollte nicht etwas in A, etwas in K und etwas in Z machen, dann ist es total zerstückelt, sondern man sollte einen thematischen Schwerpunkt haben und da kann man verschiedene Pfade gehen. Das ist auch ganz gut, wenn einmal ein Pfad nicht aufgeht, dann kann man ein bisschen in eine andere Richtung gehen.
Ich hätte dann eben gleich eine Frage, und zwar, du hast gesagt, wie du denn entschieden hast, einen Postdoc zu machen. Was für Optionen waren denn da einerseits dir offen nach dem PhD und wie hast du dich dann entschieden, okay, ich mache den Postdoc-Weg?
Und vielleicht daran angeknüpft, das habe ich noch nie jemanden gefragt, ich habe mich das gar nicht gefragt, was bedeutet diese Postdoc-Anstellung eigentlich? Weil ich weiß, ich muss eine Monographie schreiben. Mhm.
Was muss ich liefern, genau, sozusagen? Was ist mein Deliverable? Stimmt, also welche Optionen stehen jemandem offen? Ich muss sagen, ich habe einen PhD gemacht, kein Doktorat. Mhm. Heißt schon einmal, dass man eben an der Uni arbeitet, dass man auch schon Lehrerfahrung hat, dass man den Universitätsbetrieb kennt. Und ich habe mein PhD schon ein bisschen mit der fixen Idee angetreten, ich gehe dann auch wieder zu BMW.
Okay.
Das war eine super Umgebung, das war ein super Job. Hab damals auch das Angebot gehabt, danach kannst du wieder zurückkommen. Und es hat sich aber schon so im dritten Jahr herauskristallisiert, BMW kriegt Konkurrenz von der Forschungsseite. Mhm. Ob dann ebenso wie WIFO oder IASA, außeruniversitäre Forschung oder universitäre, wie damals noch nicht gewusst. Aber Postforschung ist durchaus ein Punkt. Was ich auch gewusst habe, ist, ich schließe dezidiert Consulting aus.
Ja,
viele
können unterschreiben.
Genau, viele gehen nach dem PhD und da kann man sein PhD ja sehr gut mitnehmen, die kriegt man dann auch gut gezahlt, würde ich mal sagen. In dem Bereich Consulting ist er sehr breit, da kann man sehr viel machen. Das habe ich ausgeschlossen, das wollte ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich eher drüber gestolpert über diese Postdoc-Anzeige, weil ich das Gleiche gemacht habe wie vorher für mein Prädoc. Ich habe einfach einmal in diese Mitteilungsblätter und auf die Websites geschaut und so wie der Prädoc ausgeschrieben ist, Universitätsassistentin Prädoc war, die ist ein Postdoc ausgeschrieben an der WU, habe das gesehen und habe mir gedacht, vielleicht ist das etwas für mich. Mhm. Nicht wirklich wissentlich, ich glaube, das ist jetzt die Frage, was ein Postdoc überhaupt ist.
Na, ich hätte nämlich dann noch, bevor wir zu der Aufgabenstellung kommen, eben auch, vielleicht auch jetzt mit dem Rückblickend gesehen, wir haben jetzt Postdoc gesagt, hätte es, wenn du gesagt hast, okay, Privatwirtschaft wird nicht, außerordentliche Forschung auch nicht, ich gehe jetzt weiter in die Akademie, haben wir jetzt Postdoc gehört, hätte es sonst noch Optionen gegeben?
Es hätte natürlich die Option geben, Postdoc ist ja vergleichbar in Österreich mit Assistant Prof, Tenure Track oder nicht Tenure Track, bedeutet aber eigentlich nur, dass du als Postdoc an der Uni gehst mit einer Qualifizierungsvereinbarung. Das heißt, du musst in deiner Zeit, solltest an deiner Zeit an der Uni gewisse Kriterien erfüllen, publizieren, gut lehren, im Institutsmanagement helfen und qualifizierst dich damit auf die nächsthöhere Ebene als Associate Professor und irgendwann als Full Professor. War mir aber zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt bewusst, dass es diesen Weg auch gibt. Ich habe für mich gewusst, wenn ich an die WU gehe und wenn ich in diesen Managementbereich gehe, ist wahrscheinlich ein Postdoc das Richtige, weil ich wollte es noch ein bisschen ausprobieren. Also es war noch nicht für mich schlussendlich so, dass ich gesagt habe, Akademie ist mein Weg, was ich heute total sagen würde. Und ich glaube, was ich heute auch sagen muss, sonst würde ich den Weg nicht weitergehen.
Okay.
Also ob an einer gewissen, Stufe oder Zeit, die man in Akademie ist, muss man sich wirklich sehr proaktiv, intrinsisch getrieben dafür entschieden haben, diesen Weg weiterzugehen und zu verfolgen, damit das einen Sinn hat. Und zum damaligen Zeitpunkt war das, ich probiere das einmal aus. Und habe mich erst eigentlich später damit befasst, dass es ja auch diese Tenure-Track-Stellen, Qualifizierungsstellen gegeben hätte. Wobei ich sagen muss, mein damaliger Radius, Suchradius, geografisch und thematisch, war eher im Dachraum.
Ja.
Hab die WU-Stelle um 2 Tage früher die Zusage gekriegt als die TU-Zusage.
Haben wir Glück gehabt.
Genau. Und hab dann aber auch der WU relativ schnell, oder dem Institut, wo ich jetzt bin, zugesagt. Und gar nicht mehr auf die Antwort von der TU gewartet. Und im Nachhinein war es auch die richtige Entscheidung, muss ich sagen. War gut so. Und erst so in meinem ersten halben Jahr an der WU als Postdoc, wo man ein bisschen erfährt, was ist seine Rolle, was macht der Postdoc überhaupt so, habe ich mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es ja auch den Weg des Assistant Profs Tenure Track gegeben hätte. Okay. Wobei, wie gesagt, in diesem Radius geografisch, den ich gesucht habe, Dachraum, nicht unbedingt. Muss ich auch sagen. Da gibt's Qualifizierungsvereinbarungen, ja. International ist das Alternativmodell. Aber ich war auch zu wenig im Managementbereich gesettelt, als dass ich, wenn ich mich beworben hätte an einer Business School, eine Chance gehabt hätte.
Okay.
Und jetzt im Nachhinein, ich war ja jetzt am Jobmarket wieder. Für mein Assistant Prof an der Stockholm School of Economics. Und in der Nachschau würde ich sagen, der Jobmarket ist sehr, sehr, sehr wettbewerbsgetrieben und ich hätte damals nie eine Chance gehabt.
Okay.
Ich habe zwar Publikationen gehabt, die waren A und B im Bereich Energie, aber nicht im Bereich Management.
Okay.
Und natürlich für Business School 10 Management-Publikationen, also war das genau der richtige Schritt, den ich damals gesetzt habe. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, sind nicht sehr bewusst würde ich jetzt gar nicht sagen, er war schon bewusst gesetzt natürlich, aber er war ein bisschen durch Möglichkeiten getrieben und das hat sich dann ein bisschen so ergeben.
Also für dich ist praktisch dann, auch wenn es sich bewusst war, so dieser Postdoc so zu sehen wie ein bisschen Zeit gekauft, um dann halt wirklich diese in die vollends Management reinzugehen und da eine Professur.
Genau. Es war für mich ein bisschen dieses, ich habe die WU und das Institut. Das Institut war oder ist immer noch, muss man sagen, aber damals, als ich meinen Kollegen in Graz erzählt habe, dass ich zu I&I gehe und zu meinem Professor Franke, sehr, sehr guter Ruf, wow, an die WU, also du hast als Sprungbrett gesehen, aber du hast ganz recht Zeit gekauft, um zu lernen, weil ich sicher Erfahrung gehabt habe im Publizieren von Papern und methodisch, quantitativ schon ein bisschen was drauf gehabt habe, aber im Managementbereich noch gar nicht. Ich habe auch gewusst, ich kann mich in diesem Innovationsmanagement noch weiterbilden und ich habe auch nicht wirklich gewusst, ich habe es einmal gesehen, so als eine Zeit, es ist ein 6-Jahres-Vertrag und August, 6 Jahre ist eine schöne, lange Zeit. ich schaue, will ich bleiben oder führt mich der Weg noch woanders hin? Und wenn ich bleiben will, was gibt Akademie noch her? Welche Pfade, welche Wurzeln gehen da jetzt noch weiter? Genau, und habe dann nach circa 3 Jahren am Institut hab wirklich sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Die Lehre hat Spaß gemacht, dadurch, dass wir Anwendungskurse machen, lernt man richtig viel. Man hat viel Projektpartnerkontakt. Und was ich auch sagen muss, es ist an der WU und ein Institut, das sehr, sehr praktisch getrieben ist. Mhm. Also es war für mich, das war irgendwie das Gute, was ich immer gesehen habe, es war nie ein Weg verbaut, weil ich gewusst habe, ich kann den Akademieweg weitergehen und den Pfad, auf dem sitze ich jetzt oder den gehe ich jetzt, diesen Pfad. Aber dadurch, dass wir viel, viel Kontakt mit Projektpartnern und mit Industrie haben und auch thematisch da sehr, sehr nah dran sein mit diesem Innovationsmanagement, habe ich einfach gewusst, ihr könnt auch wieder zurück in die Privatwirtschaft gehen. Weil das ist jetzt, wenn man einen Postdoc in einer Online-Disziplin macht, in einer nicht BWL, VWL, Wirtschaftsdisziplin, ist das sicher schwieriger, nach einem Postdoc wieder in die Privatwirtschaft zu gehen, weil ist man immer ein bisschen ein verhinderter Postdoc, Akademie, Professor. Also da ist dieser Weg wahrscheinlich nicht so leicht. Da würde ich gerne noch einen Punkt sagen, zum großen Unterschied, aber zum Unterschied zwischen PhD und Postdoc in der Lehre. Im PhD habe ich auch gelehrt, da war Lernen für mich, es war nicht Qual, aber es musste erledigt werden. Es war total okay, aber ich habe es nicht wirklich genossen. Ich habe auch gewusst, ich muss 3 Paper publizieren, also ich habe gewusst, ich muss viel Zeit der Forschung widmen, dass ich das durchbringe. Und das war übrigens ein 3-Jahres-Vertrag nur, im Gegensatz zu den WU-Verträgen, die ja luxuriös 6-Jahres-Verträge sind. Und die Fächer, die ich damals unterrichtet habe, erstens war ich nicht BWLer, bin in VWL, in ein bisschen BWL-Fächer reingeworfen worden. Und es war der Altersunterschied oft schwierig, weil Studierende doch gleiches Alter haben oder doch älter sind als du. Und du einfach nicht so diese Rolle hast, draußen zu stehen und zu sagen, schlussendlich, ich möchte euch was beibringen, ich kann etwas, ich möchte euch mein Wissen weitergeben, aber schlussendlich beurteile ich euch auch, also reißt euch zusammen, so circa. Und habe aber auch oft co-geteacht mit meinem Professor, wie gesagt, das war total okay. Wie ich an die WU gekommen bin, hat sich das geändert, muss ich sagen. Da hat das erste Jahr hat wahrscheinlich ein bisschen gebraucht, um mich wirklich in dieser Thematik Entrepreneurship Innovation zu setteln. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, es gefällt mir, aber ich kenne mich aus. Also ich stehe ganz anders vor dieser Klasse, weil ich weiß, ich kann Fragen kriegen in vielerlei Richtungen, ich kann sie gut beantworten, ich habe Expertise, ich habe irgendwie doch ein bisschen was weiterzugeben, ich habe ein bisschen Erfahrung. Das hat vielleicht das Alter gemacht, auch der Altersunterschied, aber
auch und die zwei Buchstaben,
das stimmt schon. Also die gerade in Österreich ist, kennt man eh.
Das
kennt man.
Das hilft auf jeden Fall.
Natürlich. Und da habe ich gemerkt, Lernen ist etwas, was ich durchaus genieße und inzwischen auch schon so gern mache, weil da kommt auch sehr viel zurück, muss man sagen. Also ja. das ist sehr erfüllend, wenn man gute Lehrvalorien kriegt oder wenn man von Studis hört später, dass das wertvoll war. Was jetzt etwas ist, wo man aufpassen muss, nicht all die Zeit drauf zu widmen, klar, sondern eben noch Zeit freizulassen für die Forschung.
Und für Podcasts.
Und ich glaube, ich habe noch in meinem ersten Jahr schon gewusst, es gefällt mir, es ist das Richtige, aber so circa nach 3 Jahren hat sich so gefestigt, dass ich mir gedacht habe, Akademie, it will be Akademie.
Was ist der ausschlaggebende Grund? Oder gibt es nur ein?
Ich glaube, es gibt ganz viele. Da ich auch die Luft der Privatwirtschaft geschnuppert habe, und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, an Projekten zu arbeiten, würde ich jetzt sagen, ich schätze an dem Job primär diesen Wissensdurst, den man stillen kann, dass man sich dauernd weiter bilden kann und dass man seinen eigenen Vorstellungen nachgehen kann, die einen irgendwie beschäftigen. Mhm. Weil man settelt sich natürlich in irgendein Feld, das einen interessiert und man ist aber trotzdem nicht so starr, dass man irgendwas abarbeiten muss von einem Projekt oder von einer Fragestellung, die vorgegeben ist, sondern man kann immer sich irgendwo einlesen und dann diese Richtung gehen, die einen interessiert und wo sich für einen einfach Fragezeichen bilden und wo man was wissen will. Ich mag die Flexibilität an der Uni, die man hat, mit Work-Life-Balance, muss man ein bisschen sagen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber also ich mag diese starren Zeiten von 8 bis 5 irgendwas abarbeiten nicht so. Man ist ein bisschen, und das bringt mich zum Bereich Entrepreneurship, sein eigener Chef auch. Und wahrscheinlich ist der wichtigste Punkt, man muss intrinsisch motiviert sein, um das zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist man dann auch. Weil man arbeitet natürlich einerseits, man erfüllt eine Rolle am Institut und man hat gute Lehre zu erfüllen, das ist alles zu machen, das ist klar, das ist wie bei einem klassischen Job. Aber man will ja selber auch weiterkommen, das will man in der Privatwirtschaft auch. Aber man weiß einfach, dass Akademie ein hartes Pflaster ist und dadurch hat man wirklich sich da zu pushen, das muss wirklich von innen kommen, weil von außen kommt es nicht. Mhm. Sich die Zeit zu nehmen, zu forschen, weil man weiß, Forschung, Publizieren bringt dann weiter. Und diese Sachen, das muss wirklich von dir selber kommen, weil kein Chef klopft da drauf und sagt, sie sollten mehr forschen, sie sollten mehr sitzen bei ihren Papern, wir sollten wieder was rausbringen, sondern das ist dein.
Das wäre manchmal ganz nett.
Ja, und das bringt mich so ein bisschen wieder zurück zu der Frage, was ist denn jetzt eigentlich so die Jobbeschreibung für einen Postdoc und wie ist da das Verhältnis zu dem Prof? Das ist ja auch nochmal anders, weil du hast vorhin angesprochen, dass man unabhängiger ist, aber irgendwie dann doch wieder abhängig.
Genau, was ist die Jobbeschreibung von einem Postdoc? Also ich würde sagen, um es vielleicht ein bisschen in unsere Bereiche einzuteilen, die oder in, was vielleicht anknüpfend an die Frage, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was macht man an der Uni den ganzen Tag? Lehre, Forschung, Institutsmanagement. Fangen wir mit einem erfreulichen Teil an, mit dem Institutsmanagement. Das muss natürlich erledigt werden. Und ich vergleiche es oft so, ein Institut kann im Management ein bisschen verglichen werden wie eine Firma, wie ein Startup. Also da können einfach Sachen gemacht, von PR über Marketing, über alle möglichen Sachen, Außenauftritte, Newspunkte schreiben, vielerlei Sachen. Und als Postdoc widmet man sich diesen Sachen, hat aber natürlich gemeinsam mit dem Prof, oder oft gibt es ja mehrere Professoren an einem Institut, schon eine strategischere Rolle bei dem Ganzen. Mhm. Wo will das Institut hin? Was ist die Vision? Wie entwickeln wir uns? Welche Kennzahlen wollen wir erfüllen? Also da auch immer ein bisschen am Blick drauf. Und ist hierarchisch natürlich in diesem Zwischenverhältnis zwischen Prof und PhDs, wobei ich sagen muss zu der Frage Verhältnis zum Prof. Prof ist Vorgesetzter natürlich und du bist aber insofern abhängig, als dass du natürlich, du musst nichts mit deinem Professor gemeinsam machen in der Forschung, so wie die das sehen. Vielleicht gibt es andere Institute, aber du kannst natürlich. Und es ist weise, es zu tun. Mhm. Weil das sind natürlich sehr, sehr gute Forscher, die haben hoch publiziert, die kennen sich aus, Expertise und man kann richtig viel lernen. Und deswegen ist es gut, das wirklich als Lernchance zu sehen. Und dann gibt's so Sachen wie, wenn zum Beispiel die Professoren Artikel zu reviewen kriegen, die sind ja Reviewer für sehr, sehr viele Magazine, oder der Professor Franke ist Editor vom JPV, dass er manchmal Paper weitergibt, die man reviewen kann und einfach lernt, wie reviewt man ein Paper. Mhm. Nicht nur das, man lernt super viele andere Sachen, wenn man Paper reviewt. Und also das würde ich sagen, so in diesem Institutsmanagement, man hat ein bisschen ist gut, man hat eine Führungsrolle natürlich, man hat eine Vorbildrolle den PhDs gegenüber, einerseits zu sagen, wie kann es weitergehen in Akademie und vielleicht auch mehr PhDs den Weg der Akademie ein bisschen schmackhaft zu machen. Mhm. Und andererseits Vorbildwirkung im Sinne von, man hat natürlich das Doktorat schon hinter sich, man hat die ersten Paper publiziert, man kennt die Prozesse, man kennt die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, Methoden. Also ich finde, man muss einfach da sein für seine PhDs, für Fragen und seine Erfahrung teilen.
Ist das dann der wesentliche Unterschied im Bereich Forschung, dass man sich nicht mehr hundertprozentig selber sein Thema ausgraben muss, sondern man kann ein bisschen auch irgendwo einsteigen bei einem
genau.
PhD?
Und das sollte man auch tun. Wichtig ist ja, dass man eine Paper-Pipeline eben hat, das heißt Paper in unterschiedlichen ja. Stadien, damit man halt Zeit hat, immer irgendetwas zu tun. Und normalerweise sucht man sich ja Co-Autoren, Kooperationen und bringt man sich unterschiedlich im Paper ein. Also es gibt vielleicht einmal eine Paper-Kooperation mit internationalen Kollegen, wo man der Theory-Guy ist. Das ist wichtig, also dass wirklich mehrere Autoren an dem Paper arbeiten, und dann gibt es auch relativ klar abgesteckte Verantwortungsbereiche und Kompetenzen. In den Projekten mit den PhDs würde ich sagen, ist es eine Mischung aus Guidance und schon auch operativ Sachen machen, also durchaus einmal auch das Material durchcoden als zweiter Coder. Man kann, und ich glaube, das ergibt auch die Rolle des Postdocs, dadurch, dass man das Netzwerk wächst natürlich, und dadurch kommt man leichter zu Ideen, zu Kooperationen, zu Paper-Projekten. Genau. Man fällt verstärkt auf Konferenzen, man macht vielleicht Konsortia auf Konferenzen. Es gibt eigene Junior Faculty Konsortia, wo sich wirklich diese Nachwuchswissenschaftler treffen. Und ich habe einmal von jemandem gehört, dass das wahrscheinlich die wichtigste Phase in der Akademie ist, weil man da diese, man sagt, Freundschaften bildet, auf die man später noch aufbauen kann. Also wenn du da gute Kooperationen, viele Leute kennenlernst, die ein gutes Netzwerk aufbaust, aber auch ein reliable Netzwerk, einfach nicht nur die Leute kennen und wissen, ah, der ist an der Uni und wenn du sagst, sagen wir Hallo, sondern schon vielleicht einmal ein gemeinsames Projekt durchgeführt haben, dann bringt das für später einfach total viel, ja. weil du immer Co-Autoren hast, die hoffentlich gern mit dir weiter zusammenarbeiten.
Ich schiele ein bisschen auf den Timer.
Ja.
Genau, also die Zeit fliegt. Wir haben leider auch einen Punkt, wo wir aus der Bibliothek getragen werden, aber ich würde das auch ungern einfach abbrechen, und vielleicht können wir noch ein, zwei, drei Rapid-Fire-Questions.
Genau, wo
eine abschließende kurze Antworten gibt. Eine abschließende Frage hätte ich gerne. Mhm. Und zwar haben wir ja jetzt viel von deinem Werdegang gehört. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, worauf freust du dich besonders dann in deiner neuen Position in Stockholm?
Das ist eine gute Frage. Ich freue mich, an der WU habe ich eine Fluktuationsstelle, das ist ein sehr schönes Wort, aber es ist genauso
bedrohlich.
Es ist bedrohlich. Man fängt mit man kriegt einen 6-Jahres-Vertrag, das klingt lang.
Ja.
Es ist eine gewisse Zeit, aber irgendwann muss man sich auseinandersetzen, wie geht's weiter. Und ich freue mich, dass ich jetzt eine Stelle gefunden habe an einer guten Uni.
Ja.
An einer sehr guten Uni, in einer coolen Stadt, an wirklich am coolen Institut. Und ich muss auch sagen, mit guten Kollegen, die mich mal so ausgesucht, dass das Kollegen sind, die thematisch zu mir passen, mit denen man publizieren kann. Und da ist Roberto Verganti und so dabei. Also auf das freue ich mich schon, muss ich sagen, mit dem vielleicht einmal was anzustarten. Einfach die Perspektive zu haben, wohin zu gehen, Perspektive zu haben, eine Zukunftsperspektive zu haben.
Ja.
Meine neue Stelle ist auf 6 Jahre. Und nach 6 Jahren, also ich darf noch frühestens 3 Jahren meinen Tenure einreichen sozusagen, dann wäre ich evaluiert. Nach 6 Jahren sollte ich ihn einreichen, und Genau, wenn ich Tenure kriege, dann wäre ich Associate und könnte an der Stockholm School of Economics natürlich bleiben.
Dann kriegt man dich nicht mehr weg.
Dann würde man mich nicht mehr wegkriegen. Wobei mir das dann, die andere Seite ist auch dann immer ein bisschen Angst macht. Ja. Weil ich denke, Gott, muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, wo ich für mein ganzes Leben hingehe?
Ich glaube, also,
nee, ist es nicht. Und das darf man sich ja gar nicht einreden. Man kann jederzeit überall natürlich weggehen, sich woanders hin bewerben. Und auch später als auf Full Professorships natürlich bewerben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich zurück nach Österreich komme. Mhm. War gerne in Österreich, war gerne in Wien, zurück an die WU vielleicht. Deswegen, das lasse ich alles ein bisschen auf mich zukommen. Wie ergibt sich das? Klares Ziel ist natürlich, Tenure zu kriegen in der nächsten Zeit. Auf das arbeite ich hin. Aber ich freue mich auf eine neue Stadt, auf eine neue Uni, neue Kollegen, genau, auf eine Zukunftsperspektive. Und obwohl ich ja sehr ein Mensch bin, der organisiert und plant, hat mir auch Corona gelehrt. Es war nicht die beste Zeit, um solche Sachen zu siedeln und um wirklich sich zu relocaten in ein anderes Land. Hat es mir gelernt, dass man viele Sachen auf sich zukommen lassen muss, ganz einfach, und dann situativ reagieren. Das geht oft ganz gut, flexibel sein.
Aber das waren auf jeden Fall schon mal richtig spannende und glaube ich auch hilfreiche Einblicke, wie sich das eigentlich entwickelt von PhD zur Postdoc-Stelle. Und bevor wir jetzt wirklich rauseskortiert werden, könnten wir
zum wichtigsten Teil dieses Podcasts kommen.
Zum wichtigsten Teil dieses Podcasts kommen. Nein, zum wichtigsten Teil, was natürlich unsere inoffizielle Werbung ist.
Okay.
Und
du brauchst einen Werbejingle.
Diesmal, den habe ich natürlich, einen Werbejingle haben wir natürlich.
Okay.
Diesmal haben wir sogar einen richtigen inoffiziellen Sponsor. Und der wird gesondert zu Wort kommen lassen. Und zwar jetzt. Ja, ich sitze hier mit der Frau Waffenschmidt, ich hoffe, ich sage das richtig. Und meine erste Frage wäre gleich, wo sitzen wir denn überhaupt?
Also wir sind hier im Seminarraum von der Wien-Bibliothek im Rathaus. Wir sitzen im Rathaus tatsächlich. Und das ist der Bibliotheksraum, der sehr klein ist und sehr wenig Platz bietet für Leserinnen und Leser. Aber wir haben ganz viel, wie die Spitze des Eisbergs, ganz viele Bücher und Materialien und Sammlungen und Nachlässe im Depot.
Und anschließend vielleicht, wie kann man denn hierher? Kann man hier einfach reinspazieren, als wenn man in der Nähe ist und sich die Werke ansehen?
Ja, als Stadt- und Landesbibliothek ist das ein öffentlich zugänglicher Ort. Das ist für jeden möglich, hier eine Lesekarte zu beantragen, auch online sogar und auf unserer Webseite. Und ja, wer möchte, kann uns zu Veranstaltungen besuchen auf der einen Seite oder zu Vermittlungsprogrammen, zu Führungen, um auch zu lernen, wie man in der Bibliothek und mit unseren Katalogen recherchiert, was man hier alles finden kann. Und die Nutzung ist natürlich für jeden möglich. Sobald er Lesekarte hat, kann man recherchieren und dann auch die Bestände nutzen. Ja, genau.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir auch überhaupt aufnehmen haben dürfen.
Sehr gerne.
Genau. Gut. So, das war zum ersten Mal ein richtiges inoffizielles Werbesegment. Wir werden natürlich nicht dafür gezahlt, sondern wir freuen uns einfach, dass wir einen Partner haben, der uns hier überhaupt aufnehmen lässt. Und mit dem kann ich dann übergeben zum Sofa, was unsere Schätzfrage auflösen wird.
Okay, also zur Erinnerung, die Schätzfrage war eben die Ratio zwischen männlichen und weiblichen Prädocs, Postdocs und ProfessorInnen. Und ihr wart gar nicht so schlecht auf der Prädoc-Ebene. An der WU sind es tatsächlich 49% weibliche Prädocs. Auf Postdoc-Ebene
habe ich 50-50 gesagt.
Ja.
Ja, weil, ja.
Da hat Katrin 50 gesagt und Sascha 25. Auf Postdoc-Ebene sind es auch 49%.
Tatsache.
Ja, weibliche
Postdocs.
Finde ich
echt über.
Und jetzt wird die Luft dünn. Mhm. Und zwar auf Professorinnen-Ebene sind es dann nur noch 23,5%.
Okay, aber auch einiges mehr, als was ich befürchtet habe. Also, ich habe echt gedacht, dass es schlimmer ist.
Trotzdem im Schnitt bei Female Professorships eher im unteren, unteren Bereich, muss man sagen.
Na, also wenigstens, zumindest besser wie meine pessimistische Einschätzung.
Umso mehr freuen wir uns eben, dass du heute bei uns warst, Katrin. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, also ich glaube, ich nehme mir dich dann auch als weibliches Vorbild.
Das ist voll
auch mit dem Karriereziel, Professorin zu werden oder, wie meine Eltern das sagen, immer noch an der Uni zu sein. Und ja, ich glaube, du hast wirklich, so wie Sascha das gesagt hat, viele spannende Einblicke gebracht. Danke dafür.
Danke von meiner Seite. Danke auch, dass wir in der schönen Umgebung aufnehmen haben dürfen. Das war ein bisschen mein Wunsch, ist in einer alten Bibliothek. Ich finde es super mit diesen alten Büchern, die so ein bisschen Geschichten erzählen, die gut riechen und ja.
Wir machen sehr alles für unsere Podcast-Gäste.
Genau. Genau, wir machen alles für unsere Podcast-HörerInnen. Voll cool. Wir sind mittlerweile eine kleine Community sogar. Ich kann es nie glauben, dass Leute uns hören. Aber vielen Dank dafür, dass ihr uns zuhört. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo ihr unseren Namen findet. Das hilft einfach dabei, uns ein bisschen sichtbarer zu machen und unser Ego zu stärken. Hier steht, ich soll es in meinen eigenen Worten sagen, warum.
Genau, das ist wunderbar abgelesen.
Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions, die Ad-Musik ist von Dave in Kammers, produziert wird der Podcast von Alexander Staub und dem Softweil, das Logo ist von Stefan Kardosch vom Creative Prism und dieser Podcast wird produziert mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt und zum Schluss natürlich auch nochmal vielen Dank an die Wien-Bibliothek, in dessen Räumlichkeiten wir heute aufnehmen dürfen.
Damit auch von mir. Ciao. Und das war's.